Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Ilan Stefani ist 31, hat als Studentin als Prostituierte gearbeitet, in einem Bordell in Berlin als Paula. Und Ilan hat gerade das Buch herausgegeben, Lieb und Teuer, was ich im Puff über das Leben gelernt habe. Ilan, willkommen bei Eine Stunde Liebe.
Hallo Till, danke.
Fangen wir mal an mit drei Sätzen. Die größte Fehlannahme über Freier ist?
Sie seien anders.
Als wer?
Als wir.
Als alle anderen in der Gesellschaft.
Es gibt nicht so viele andere.
Okay.
Verzeihung, wir steigen voll ein.
Die größte Fehlannahme, gesellschaftliche Fehlannahme über Prostituierte ist?
Sie seien per se anders als andere Frauen.
In Sachen Prostitution, Sexarbeit brauchen wir?
Mehr sexuelles Glück für alle.
Wie kommen wir dahin?
Indem wir sexuell glücklich werden.
Und wie werden wir sexuell glücklich?
Indem wir einsehen, dass mit den Maßnahmen, die uns bisher sexuell glücklich machen sollten, nämlich Pornosucht und Puffbesuche, wir offenbar nicht weiterkommen.
Womit kommen wir denn weiter?
Indem wir unsere eigenen Genitalien lieben, spüren und uns für sie interessieren, unabhängig von dem, dass sie funktionieren.
Spannende Thesen. Ihr seht, es gibt viel zu besprechen, zu vertiefen. Und das macht mir gleich auch ein bisschen ernster versprochen. Willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Prostitution ist jetzt nicht so der typische Studentenjob. Ilan Stefani hat neben ihrem Philosophiestudium im Bordell gearbeitet in Berlin. Ilan, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, in die Sexbranche reinzugucken?
Also es hat mich einfach interessiert, unabhängig davon, ob ich selber in der Prostitution arbeite. Und zwar durch meine Jugend, in der ich Feministin war und Ali Schwarzer gelesen habe. Oder ich bin immer noch Feministin, aber damals war ich sehr klar dieser Meinung, Prostitution ist sexuelle Gewalt gegen Frauen und ich war gegen Prostitution. Und in den Texten von Ali Schwarzer geht es immer um diese böse Hurenorganisation Hydra in Berlin. Das ist sowas wie
so eine
Selbsthilfeorganisation. Genau, das ist so, Frauen arbeiten dem sexuell übergriffigen Patriarchat zu. Und als ich nach Berlin gezogen bin, war ich einfach neugierig, den Feind kennenzulernen. Und
man muss dazu sagen, das ist eine Organisation, wo sich Huren selber organisieren, ne?
Genau, mittlerweile sind es hauptsächlich im Team Sozialarbeiterinnen, aber natürlich ist der Kontakt mit Sexarbeiterinnen unglaublich eng. Also man lernt, Hydra lernt von dem Kontakt zu Prostituierten, genau.
Du dachtest also, das sind die ganz Bösen und wie bist du damit in Kontakt gekommen?
Es gab damals freitags immer ein Frauenfrühstück, bei dem auch nicht Prostituierte zugelassen waren. Und so setzt ja auch mein Buch ein, dass ich auf diesem Frauenfrühstück dann erwartet habe, auf Sexbomben zu treffen. Und diese Frauen haben alle Deutsch geredet und über Waldorfschulen und über den letzten Urlaub und über ihre Ehemänner. Und ich war sehr erbost und bin zu einer Sozialarbeiterin gegangen und habe gesagt, sag mal, habt ihr überhaupt gar keinen Kontakt zu echten Prostituierten? Kommen die nie hierhin? Und sie sagte, Ilan, du bist hier die einzige Nicht-Prostituierte.
Die waren alles Sexarbeiterinnen, Prostituierte.
Genau. Und durch diesen Moment brach so viel in meinen Klischees zusammen und so viel in meiner Idee, Prostituierte sind andere Menschen als wir richtigen Frauen, dass ab dem Moment meine Neugierde mich an die Hand genommen hat und ich einfach immer weiter in diesen Bereich hineingegangen bin.
Wann kam dann so der Schritt, dass du sagst, ach, vielleicht möchte ich das auch mal selber ausprobieren?
Ich weiß nicht mehr genau wann. Ich glaube, es war wirklich so eine immer stärker werdende Neugierde beziehungsweise das Gefühl, wenn ich bei diesem Thema nicht dranbleibe, dann bin ich irgendwie unzufrieden. Und ich habe gewusst, dass Hydra Einstiegsberatungen macht für Frauen, die sich mit dem Thema Prostitution befassen wollen. Dann habe ich eine Einstiegsberatung gemacht. Dann haben die mich abgefragt, ob da irgendwie ein Zuhälter oder so im Hintergrund ist. Und ich habe diese Art von Jobberatung irgendwie so weit bestanden, dass sie mir zwei Bordelladressen gegeben haben. Und das eine war in meiner Nähe. Und da bin ich hingegangen und da bin ich 2 Jahre geblieben als Paula.
Was hat sich daran gereizt? Wolltest du da was Neues ausprobieren? Hast du gesagt, so das checke ich jetzt auch auf Realität ab?
Es war einfach die junge Frau, die sehr, sehr neugierig war auf echte Kontakte unterhalb vom Smalltalk. Und ich glaube, das hat mir sehr früh gedämmert, dass so angeblich oberflächlich wie Prostitution ist, in der Tiefe sehr menschliche und sehr fundamentale Themen behandelt werden. Und das hat mich auch tatsächlich die 2 Jahre fasziniert. Diese Nacktheit, die seelisch dem hinterherkommt, dass wir körperlich nackt sind.
Du kommst aus guten bildungsbürgerlichen Verhältnissen. War da vielleicht auch so ein bisschen der Wunsch, da auszubrechen?
Ja, bestimmt. Ich glaube, ich war sehr neugierig auf das, wie ist denn mein Leben, wenn ich mich absolut frei und unkonventionell entscheide. Und in die Prostitution einzusteigen wäre jetzt noch, war noch unkonventioneller, als wenn ich jetzt Drogen genommen hätte. Also ich glaube, ich habe schon so ein bisschen auch die aufregendste Variante genommen, um meinen Lebenslauf zu zerstören.
So ein bisschen Revoluzzer sein.
Ja, was heißt ein bisschen? Das funktioniert schon sehr gut, Till.
Und deine Eltern sagen, oh Gott.
Nein, eben gar nicht. Meine Eltern hatten schon viele Fragen und haben mir schon sehr aufmerksam dazugehört. Ich rechne ihnen bis heute unglaublich hoch an, dass sie wirklich Eltern sind, die sagen, unsere Kinder dürfen jenseits der 18 absolut leben, wie sie wollen. Und diese Art von Bedingungslosigkeit in ihrer Loyalität mit mir, das ist wundervoll.
Kommen wir mal von deinen Eltern zu dieser Arbeit. Du sagst, das war unglaublich intensiv. Da war eine starke Nacktheit, nicht nur auf den Körper bezogen, auch auf das Seelische bezogen. Das musst du uns erklären.
Also, es ist jetzt nicht so, dass alle Männer zu einer Prostituierten gehen, um über alles die tiefste Wahrheit zu gestehen. Aber zum Beispiel, was Prostituierte, was ich gehört habe, über das Verhältnis zu ihren Ehefrauen, über die Trauer, diese Ehefrauen nicht mehr zu erreichen, über die Art und Weise, wie die Männer in sich selber herumschieben, was mache ich denn mit meinem Trieb, damit er mich in Ruhe lässt, wenn ich arbeite und so weiter. Das sind schon Einblicke, ob die Männer jetzt die Wahrheit sagen wollen oder nicht. Es sind einfach Einblicke, die man bekommt, wenn man mit so vielen Männern Sex hat.
Das heißt, was hast du da für Geschichten gehört? Da haben Leute gesagt, ich gehe hier hin, weil mit meiner Frau habe ich schon Monate keinen Sex mehr gehabt.
Genau, das zum Beispiel. Ganz häufig gibt es auch sowas Schützendes, wo der Freier sich vor seine Ehefrau stellt und sagt, aber Paula, dass ich hier bei dir bin, das hat mit meiner Ehefrau nichts zu tun. Es gibt etwas, wo Männer, glaube ich, den Puff nicht nur nutzen, um ihre Familie und ihre Ehe und ihre sonstige Situation zu zerstören, sondern auch, um sie zu schützen. Sie wissen mit einem Teil ihres in Anführungsstrichen Triebes nicht, wie sie besser umgehen sollen. Und dass diese Einblicke zu haben, diese verschwiegene Schattenfrau zu sein, die eingeweiht ist in so viele Geheimnisse. Ich habe so vieles gehört. Also zum Beispiel habe ich von einem Mann erfahren, dass er eine ganz tiefe Selbstablehnung hat. Und das hätte ich ihm jetzt so nie zugetraut. Das hätte ich ihm jetzt nie, ich hätte das nie gedacht. Und er sagt aber, beim Sex ist für mich unglaublich schwierig, mir selber Lust zu erlauben. Das ist überhaupt nicht das typische Freier-Klischee. Und das sind Dinge, die sehr, ja, die mindblowing waren für das, mit welchen Täter-Klischees wir auch erstmal über Freier nachdenken.
Ilan, was hast du denn rausgekriegt? Also warum gehen Männer überhaupt ins Bordell? Geht es da um Triebabfuhr, Suche nach Nähe oder oft dieser Vorwurf der Machtausübung?
Also, es ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Ich habe eben gerade das Wort Trieb in Anführungsstrichen verwendet und vielleicht nicht dazu gesagt. Jedenfalls Triebabfuhr ist es nicht. Freier gehen nicht zu Huren für Triebabfuhr. Obwohl 95% aller Freier jetzt von mir aus mir widersprechen und sagen, doch, ich habe den Schwanz und ich habe hier die Triebabfuhr. Bitte glaub mir. Trotzdem halte ich dieses Motiv für oberflächlich. Ich glaube, Männer werden ganz anders konditioniert als Frauen in dem, wie sie ihre Bedürfnisse identifizieren. Aber im Körper sind es pur seelische, menschliche, körperliche Bedürfnisse, die mit Berührung und die mit Richtigsein zu tun haben. In der Tiefe liegt, sich sexuell und körperlich und als Mensch richtig zu fühlen. Und das wird Männern fundamental weggenommen in dieser Konditionierung, in der die männliche Sexualität per se sehr, sehr nah dran ist an der übergriffigen oder Tätersexualität. Und das, davon eine Pause zu machen in einer sexuellen Begegnung, das ist Männern sehr, sehr viel Geld, sehr viel Zeit, sehr viel Aufwand und Geheimnis wert.
Die buchen dich dann oder haben dich gebucht für wie lang? 30 Minuten, 60 Minuten?
30 Minuten, damit fing es an. Es war natürlich auch mehr möglich. Ja. Zum Teil würde ich sagen, so 30% aller Männer, mit denen gab es gar keine Penetration, mit denen gab es vielleicht auch gar keine Ejakulation oder auch gar keine Erregung, weil der Moment von Sprechen oder der Moment von Massage wichtiger war. Also es ist schon auch nochmal so, dieses Jahr selbst diese 10 Minuten Sex und was ist Sex überhaupt? Das war alles sehr auf, sobald die Tür vom Puff zu ist. Und solange sie offen ist, solange wir mit unseren Klischees drin rumlaufen, haben wir natürlich alle diese Sexfantasien auf dem Schirm. Also der Mann geht rein, vielleicht, wahrscheinlich hat er vorher wilde Sexfantasien und endlich entfesselt und er ist genauso, wie er eigentlich gedacht ist. Nur kommt er aufgrund seines Lebens nie dazu. Aber sobald Paula oder irgendjemand anders ihm gegenüber sitzt und mit ihm Gespräch anfängt und sagt, wie geht es dir? Sagt dieser Mann die Wahrheit. Ich bin aufgeregt. Ich habe unzählige Male gehört, ich bin aufgeregt. Und das ist etwas so bloß. Und das ist etwas so Süßes, weil all dieses, so ich bin jetzt hier der wilde Hengst, zusammenbricht, sobald die Situation real ist.
Wie hast du denen dann die Aufregung genommen? Ging das überhaupt?
Es ging, glaube ich, dadurch, dass ich so ein bisschen die Führung übernommen habe. Das Klischee ist ja auch, die Hure wird überwältigt. Ich glaube, Huren sind die erfahrensten Frauen überhaupt in dem, wie man einen Mann lenkt, ob er es mitbekommt oder nicht. Aber ich habe von Kolleginnen auch gelernt, die haben auch gesagt so, Alter, wir machen was anderes. Ich will das hier gerade nicht machen. Das macht mir keinen Spaß. Also von dem, wie Huren Grenzen setzen können, wenn sie in fairen Bedingungen arbeiten dürfen, von dem, wie die Grenzen setzen können, können alle Frauen in dieser Gesellschaft viel, viel lernen. Und der wichtige Punkt dabei ist, es gibt eine Zusammenarbeit von Prostituierten und Freier. Es ist nicht, der Freier geht gegen den Willen der Prostituierten, sondern er braucht die soziale Interaktion, um von A nach B zu kommen. Und überspitzt, der Job des Freiers im Puff in dieser halben Stunde ist mindestens so schwierig wie der Job der Prostituierten.
Du hast Alice Schwarzer sehr geschätzt. In deiner Jugend hast du gesagt, sie zeichnet natürlich ein ganz anderes Bild. Da gibt es keine selbstbestimmten Frauen, die ja Ahnung haben von Körpern. Die Männer sind da eher die brutalen Täter, die Frauen das Opfer. Was sagst du dazu?
Das gibt es. Und ich bin die Letzte, die Zwangsprostitution verharmlosen möchte. Und Zwangsprostitution, wo wir uns vorstellen, eine Frau, die jetzt irgendwie 15 Mal am Tag zum Sex gezwungen wird von ihrem Zuhälter mit irgendwelchen Freiern, die hat natürlich 15 Mal am Tag Kontakt mit Männern, die doch merken können und die auf einer Ebene doch ganz genau merken, dass es dieser Frau nicht gut geht. Mhm. Das heißt, wir haben eine enorme kulturelle Abstumpfung in unseren Genitalien, in unserem sexuellen Erleben, in unserem sozialen Erleben. Was ich sage, sind zwei Dinge dazu. Das eine ist, ich bezeuge durch mich und mein gesamtes Kollegium, es gibt Prostitution komplett unabhängig von Milieu, komplett unabhängig von Ausbeutung.
Nicht aus Notlagen.
Und das ist nicht aus Notlagen. Wirklich freie, selbstbestimmte, würdige Frauen. Wo ich übergriffig bin, wenn ich sage, ey Schätzchen, du wurdest doch sexuell traumatisiert in deiner Kindheit. Du bist nur so krank, dass du dich nicht dran erinnern kannst. Und deswegen findest du das hier toll. Das ist übergriffig. Das ist frauenverachtend. Das heißt, in einem Feminismus, in meinem Fall vielleicht in einem sexuellen Feminismus, muss unterkommen, dass Prostituierte und Nicht-Prostituierte fundamental das Recht haben zu leben, wie sie wollen. Der andere Punkt ist, wenn das Draufhauen auf die böse männliche Sexualität, wenn das Klischee des Sexmonsters Freier etwas bringen würde in Bezug auf das, die Probleme in der Prostitution abzuschaffen, dann hätten wir ja gar keine Probleme mehr. Das heißt, mein Buch setzt auch ein bisschen da an, okay, wir haben jetzt alle verstanden, dass wir uns scheiße finden. Können wir jetzt mal an einer Stelle ansetzen, an der der Hebelpunkt tatsächlich was aushebeln kann?
Was müsste sich denn dann ändern aus deiner Sicht? Also wenn du es mal konkret machen müsstest, was wären Schritte?
Ganz konkrete Schritte sind eine bessere, zeitgemäßere, umfassendere Aufklärung von unseren Kindern, für erwachsene Frauen ein Unabhängigwerden vom privaten Tauschhandel im Sex. Wie oft hatte ich Privatsex, weil ich gerade Lust hatte auf einen Ego-Kick? Aber Ego-Kick ist nicht Sex. Wie oft hatten Männer Lust darauf, sich darauf einen runterzuholen, dass sie diese Frau im Bett hatten, statt dass sie wirklich Lust auf diese Frau hatten? Das sind Dinge, wo wir uns bewusst werden müssen. Wenn Frauen sich unabhängig von männlichem Begehren vollständig sexuell kraftvoll fühlen, dann werden sie sehr, sehr gute sexuelle Lehrerinnen für Männer. Und Männer können langsam mal genug Mut aufbringen, unter diese Macho-Fassade zu gucken. Machos, Frauenverachter und so weiter, im Kern wollen Frauen sexuell glücklich machen und sind so frustriert und sind so verunsichert dadurch, dass das nicht klappt, mit ihrem Penis diese Frau glücklich zu machen, dass sie sich darauf verlegen, Frauen zu hassen und zu verachten. Du als Mann, entschuldige Till, ich rede jetzt nicht von dir, okay? Du als Mann musst in der Lage sein, weiter zu atmen und deiner Partnerin in die Augen zu gucken, während du keinen hochkriegst, während deine Erektion wieder weggeht. Du als Mann musst dich dafür interessieren, deinen Penis zu spüren, unabhängig von Erektion und unabhängig von Frauen. Mhm. Es ist so leicht, das in einem Radiointerview zu hören und es ist unfassbar schwer, es zu machen. Aber wenn wir nicht das unfassbar Schwere als Gesellschaft machen, werden wir die Probleme in der Prostitution nicht lösen.
Klare Worte von Ilan Stefani. Sie hat 2 Jahre als Prostituierte gearbeitet. Kurzer thematischer Break. Zeit für unser Liebestagebuch, wo echte Menschen von ihrem echten Sex- und Liebesleben erzählen. Diese Lady hier, die nennen wir für diese Rubrik mal Sarah. Sie datet momentan ja 2 Männer. Und wie es läuft, das erzählt sie euch selbst.
Ich treffe mich ja seit längerer Zeit mit 2 Typen. Der eine ist älter, der eine ist jünger als ich und wollte mal von dem letzten Treffen mit dem älteren Kerl reden. Mit ihm habe ich mich neulich getroffen und wir haben uns zuerst am Hafen getroffen, saßen da so ein bisschen draußen rum und das war auch irgendwie schon so ein bisschen untypischer, sag ich jetzt mal, dass wir uns erstmal so draußen treffen und da, genau, haben uns sehr lange unterhalten. Dann sind wir irgendwann mal zu ihm und er ist ganz frisch in eine neue WG gezogen Und überall standen noch so die Farbeimer rum und der hatte dann die Wände gestrichen. Und das war so eine ganz, so eine richtige Umzugs-, ich beginne was Neues, Stimmung, irgendwie so eine Aufbruch, Ankommen. Ja, finde ich so eine ganz schöne Atmosphäre einfach. Also, weil ich ganz gerne umziehe und neu anfange und irgendwie neu alles herrichte und so. Und das war dann sehr schön, dass da überall noch so die Farbe rumstand und irgendwelche solche Abdeckplanen und so, genau. Und dann haben wir uns da so eine Ecke freigeschaufelt auf dem Sofa und haben uns da erstmal hingesetzt und uns weiter unterhalten. Und dann hat er irgendwann mal angefangen, mein Nacken zu massieren. Und ja, ich konnte mich so richtig entspannen einfach. Das war sehr schön. Genau, und dann waren wir eigentlich kurz davor, dass wir so anfangen, so ein bisschen miteinander rumzumachen. Und dann kam auf einmal der Mitbewohner rein, weil es anscheinend noch nicht so ganz geklärt ist bei denen in der WG, wie da so die Regeln sind mit reinkommen oder klopfen oder irgendwie sowas. Und das war sehr, ja, sehr lustig. Der hat uns dann irgendwie meinte, dass er so viel zu essen hat und dass wir unbedingt mitessen müssen. Dann haben wir gemerkt, dass wir ja eigentlich Hunger haben und sind dann mit kurz in die Küche gegangen und haben dann da zu dritt gegessen. Ja, und es war sehr schön, weil wir davor schon uns so ein bisschen gegenseitig heiß gemacht haben, sag ich mal. Und dann so beim Essen haben wir da so mit Blicken immer wieder noch so ein bisschen, ja, weitergemacht sozusagen. Ja, das war dann umso schöner, als wir dann wieder zu ihm ins Zimmer gegangen sind. Ja, weil es dann so eine kleine Pause gab oder so eine kleine Unterbrechung in dem Ganzen. Und hat er gemeint, ja, jetzt dann massiere ich dich doch mal jetzt einfach weiter und so. Das Essen war ja so anstrengend und musste ich jetzt sicher wieder ein bisschen entspannen. Und dann habe ich mein T-Shirt und mein Pulli ausgezogen, weil er meinte, jetzt will er auch den Rücken massieren. Und genau, und dann hat er den Rücken angefangen zu massieren und irgendwann mal wollte ich mich unbedingt dann umdrehen. Und er meinte, nein, du bleibst noch so liegen. Und das war, ja, er hat mich so richtig durcheinander gebracht, nur wie er mich am Rücken und an der Seite eben berührt hat und massiert hat. Und ich konnte es schon gar nicht abwarten eigentlich, dass wir uns dann irgendwie richtig uns zuwenden. Und er hat es so lang rausgezögert, bis ich irgendwann mal dann mich einfach umgedreht habe. Und dann sind wir dann vom Sofa runtergefallen und dann lagen wir da zwischen den ganzen Farbeimern und Abdeckfolien und so. Und dann hatten wir sehr, sehr wilden und wirklich sehr schönen Sex. Ja, und dann währenddessen hatte ich auch immer Angst, dass der Mitbewohner reinkommt. Aber genau das hat mich eben, das hat das Ganze noch aufregender gemacht für mich. Also weil ich die ganze Zeit dachte, okay, jetzt kam der vorhin schon rein. Und dann ist uns auch die eine Leiter dann irgendwie umgefallen und es war richtig laut. Und wir dachten schon so, okay, der kommt sicher gleich wieder rein. Und das war halt genau diese, noch diese Aufregung noch dazu. Ja. Dann lagen wir dann zwischen den ganzen Eimern und waren sehr glücklich. Und ja, ich bin dann einfach gegangen, also weil für mich das Übernachten, weiß ich nicht, das mache ich nicht so gerne mit Leuten, bei denen ich, ja, bei denen es eigentlich klar ist, dass es nur körperlich ist, weil das ist für mich einfach schon ein Schritt, den will ich nur mit jemandem, also so richtig dann morgens aufstehen und dann weiß man nicht genau, frühstückt man noch zusammen oder nicht und das ist mir alles zu eng auch einfach, genau, deswegen bin ich dann sind wir dann noch zusammen duschen gegangen und dann bin ich auch gegangen.
Ja, und wenn ihr mal Interesse habt, beim Liebestagebuch mitzumachen, als Single, als Pärchen, wie auch immer, meldet euch gerne mail@deutschlandfunknova.de. Ilan Stefani ist heute zu Gast in Eine Stunde Liebe. Sie hat mit 400 Männern geschlafen, in einem Bordell gearbeitet, in Berlin, als sie Philosophiestudentin war. Ilan, Wen hast du da im Puff getroffen? Also ich meine jetzt nicht die Männer, sondern auch, wer arbeitet da? Also was hattest du zum Beispiel für Kolleginnen?
Sehr selbstbestimmte, sehr stolze Frauen. Also viel sozusagen eine Wirtschaftsstudentin, die irgendwie ständig auf Sexpartys in Wirtschaftsmessen war und irgendwie sagte, ja, hier ist der Chef von diesem und jenem Konzern und hier ist der und der mit mir im Selfie. Und ich so, wie machst du das? Und sie sagt, naja, ich bin zwar Wirtschaftsstudentin und werde später dort arbeiten, aber es ist doch für die genauso peinlich wie für mich.
Also so wenn ganz, beide da waren,
ja genau, so ein bisschen wie, ey, Alter, wir schweigen einfach. Wir fragen uns einfach nach unserem Namen. Wir tun so, als würden wir uns nicht kennen. Das heißt, das ist eine ganz typische Geschichte für das mit wie hoch erhobenem Haupte meine Kolleginnen auch mir beigebracht haben, wie stolz und wie klar man mit der eigenen Sexualität sein kann. Im Rahmen. Also Puffsex ist jetzt nicht der befreiteste Sex der Welt, aber vielleicht ist er freier als das, was ich privat in der Disco mache.
Mhm. Dazu muss man ja aber auch sehr weit sein im Leben, um so eine Einstellung und auch so ein Selbstbewusstsein zu haben.
Ja, also ehrlich gesagt, ich habe mich daran auch abgearbeitet, mit meinen Kolleginnen mitzuhalten und war dann immer so, oh Gott, jetzt habe ich doch wieder gelächelt oder doch wieder nicht bei irgendwas Stopp gesagt, wo meine Kolleginnen das hinbekommen hätten. Das ist schwierig. Ich glaube, Sexualität und Grenzen setzen ist schwierig. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe nach der Zeit im Puff längere Zeit keinen Sex gehabt und wirklich aus ganzem Herzen mit meiner ganzen Vagina Nein zu Penetration gesagt. Und das hat mir auch gut getan.
Das klang jetzt alles insgesamt sehr positiv, tolle Erfahrung, viel gelernt. Hast du denn trotzdem auch negative Seiten kennengelernt? Gewalt erfahren vielleicht mal?
Ja, also es ist tatsächlich ein Freier, was ich habe nie das Freierprofil angezogen von Sadisten im Sex. Und es ist mir tatsächlich einmal passiert. Ich hatte es überhaupt nicht auf dem Radar. Er hat überhaupt nichts dergleichen kommuniziert. Und obwohl er mir Geld gegeben hat und die Zeit eingehalten hat, für mich körperlich war es ein Trauma, es war eine Vergewaltigung. Mhm. Und was ich daraus gelernt habe, ich werde dann oft gefragt, warum habe ich dadurch nicht aufgehört? Ich glaube, ich habe schon während der Situation gemerkt, fuck, das passiert mir hier, dass ich nicht Nein sagen kann, weil ich zu diesem lächelnden Mädchen aus gutem Hause erzogen wurde. Mhm. Das heißt, die Probleme, die dazu geführt haben, dass dieser Übergriff so stattfand, waren eigentlich schon vorher da und dieser Übergriff hat es mir nur am deutlichsten vor Augen geführt, auch dieses Thema Grenzen setzen.
Bei dieser heftigen Situation im Puff, da hättest du aus deiner Sicht Nein sagen können, das wäre schon
absolut
möglich gewesen?
Absolut, ja. Die Tür war nicht verschlossen. Ich hätte Nein sagen können, ich hätte rausgehen können. Er hätte nie in diesem Puff quasi öffentlich mit einer geöffneten Tür mich vergewaltigt. Das hätte er einfach nicht gemacht. Er hatte nur, und das hört man ja ganz oft zwischen Tätern und Opfern, es gibt einfach diesen Radar für, das kann ich mit ihr machen. Und es ist auch etwas, was später Kolleginnen bestätigt haben, es ist wirklich jemand, der zu allen Frauen nur einmal geht, der ganz genau weiß, wie weitergehen kann, der quasi diese unbewusste Täterintelligenz tatsächlich dabei hat. Und da habe ich gemerkt, okay, ich muss lernen, wenn ich sexuell so unterwegs sein möchte, dafür bewusster zu werden. Und dass ich dafür nicht bewusst war, liegt eben nicht am Puff und sexuellen Trauma, sondern liegt wirklich an dem, dass man mich auf diese Welt nicht vorbereitet hat.
Und liegt natürlich aber auch an diesem Mann.
Natürlich, genau. Total. Insofern, ja, es gibt die Wichser, es gibt die Arschlöcher, natürlich. Also es gibt unfassbar viel, schockierend viele Männer, die ihre Position und ihre Macht und ihr Geld ausnutzen, um Frauen zu vergewaltigen. Weinstein als Stichwort, passenderweise zu unserem Gespräch. Aber ich glaube, die Dinge hängen zusammen. Also wir können das Problem Prostitution nicht auflösen, wenn wir das Problem von männlichen Übergriffen Frauen gegenüber im Patriarchat nicht auflösen.
Wann hast du dann entschieden, so 2 Jahre sind genug, ich steige da jetzt aus oder ich suche mir was anderes?
Ich dachte eigentlich, ich höre nie damit auf, weil ich das so cool fand. Und dann hatte ich aber ein sexuelles, ich sag mal, Erweckungserlebnis und zwar mit dem G-Punkt in der Vagina. Man hört ja vielleicht häufiger so, Klitoris geht so, das ist irgendwie so ganz normale Sexualität. Und dieser G-Punkt wurde mir angekündigt als, da sind so seelische Gefühle drin gespeichert und das ist eine ganz andere Art von Sexualität. Und dann war ich in einem Workshop, in dem eine Frau mit einem Latexhandschuh meinen G-Punkt stimuliert hat und ich so, come on, ich kenne meine Vagina. Und das war sexuell so schön und so anders und brauchte so viel Zeit, dass ich danach die Augen aufmachte und dachte, ich glaube, das mit dem Puff und mir wird nichts mehr.
Da ist noch was anderes zu entdecken.
Ganz genau. Und da ist vor allem etwas in meiner Vagina zu entdecken, was ich durch den Sex im Puff eher verdecke, als zu entdecken. Und ich wollte es entdecken. Und dann habe ich den Puff geopfert, um meinen G-Punkt zu erforschen.
Sehr gut. Und das tust du privat
richtige
weiter.
Blöde. Genau, das ist seitdem meine ongoing Love Affair.
Sehr schön. Jetzt hast du dich entschieden, ein Buch über diese Zeit zu schreiben. Warum? Was hat dich da motiviert?
Also zum einen hat mich immer geärgert, wie unvollständig ich Talkshows und Bücher bisher zum Thema fand. Eben dieses ging sehr schnell um, Prostitution ist toll oder Prostitution ist schlecht. Und ich dachte, sie ist weder noch, aber sie ist ein Symptom für eine Gesellschaft. Mhm. Und wenn wir uns die Symptome der Gesellschaft anschauen, können wir die gesamte Gesellschaft glücklicher machen. Und nebenher übrigens noch alle Zwangsprostituierten. Da dachte ich, ich kann zu dem Diskurs etwas beitragen. Und ich persönlich mit meiner bescheidenen Ansicht bin der Meinung, das ist mir gelungen. Und das andere ist, ich glaube, jede Frau in der Prostitution oder jeder Mensch sammelt unfassbar dichte Erfahrungen. Und es gibt etwas von, ich möchte das zu Papier bringen, ich möchte es ordnen, ich möchte es erleben, ich möchte diesen Prozess abschließen, indem ich es aufgeschrieben habe. Und damit sichtbar zu werden, glaube ich, ist immer heilsam. Also ich bin mit meinem Gesicht, mit meinem Namen sichtbar. Und es ist eine unglaublich heilsame Erfahrung zu sagen oder zu erleben, dass Menschen sagen, danke fürs Teilen, statt zu sagen, also ich bleibe auf meinem Nuttenklischee hängen.
Das heißt, das Ganze auch so ein bisschen rauszuholen aus der Tabuisierung. Das passiert irgendwo im Dunkeln?
Genau, solange wir uns dieses Luxusrecht rausnehmen, die Prostituierte und den Freier zu Tabus zu machen, sind wir extrem naiv. Es gibt 400.000 Prostituierte in Deutschland, okay, aber 88% aller deutschen Männer gehen mindestens einmal in ihrem Leben in den Puff, 47% aller Männer mindestens einmal im Monat. Und die meisten Männer fantasieren ohnehin über die käufliche Frau. Das heißt, wenn wir dieses Recht uns rausnehmen, auf den Freier irgendwelche Klischees zu übertragen, dann muss ich sagen, passt auf Leute, das sind nicht eure Freier-Klischees, es sind eure Männer-Klischees. Ihr habt den Eindruck, dass Männer wandelnde Sexmonster sind. Und wenn ihr diesen Eindruck habt, dann seid wenigstens so bewusst, es wirklich auch zu sagen.
Ilan, du bist aus der Sexarbeit ausgestiegen, aus dem Alltag im Bordell, aus 2 Jahren dort in der Prostitution. Aus heutiger Sicht, also das zu machen überhaupt, war das der richtige Schritt, da mal reinzugucken? Oder anders gefragt, wärst du jetzt nochmal in dieser Situation wie damals, würdest du wieder in der Prostitution arbeiten?
Wenn ich die Erfahrungen von damals nicht gemacht hätte, wenn ich nicht gelernt hätte, was ich damals gelernt habe, ja, das würde ich wieder machen. Natürlich habe ich Federn gelassen, natürlich ist eine Vergewaltigung was unglaublich Beschissenes zu erleben, wofür man viel Heilung danach aufwenden muss. Hm. Aber gemessen an dem, was ich über mich insgesamt heilen konnte, was ich insgesamt sehen gelernt habe, über das, was wir bräuchten für eine sexuell warme, erotische Kultur, das ist mir so viel wert für alle Beteiligten, dass ich es wieder machen würde.
Jetzt arbeitest du ja heute als Körpertherapeutin, das ist auch sehr nah mit Menschen, mit Körpergefühl.
Genau.
Also so ein bisschen bist du auch dieser Arbeit treu geblieben, oder?
Absolut. Ich glaube, was immer schon mich fasziniert hat, ist, dass Menschen nicht anders erleben und nicht glücklicher werden durch andere Glaubenssätze und bessere Bücher, sondern durch körperliche Veränderung. Und deswegen geht ein Mann in den Puff. Er will ein körperliches Erleben, durch das er sich danach anders fühlt als vorher. Das heißt, über eine körperliche Aktivität verändert sich Erleben und verändert sich Fühlen. Und das ist in der Körpertherapie exakt dasselbe.
Das heißt, da arbeitet man auch mit dem Körper, versucht bestimmte Gefühle aufzulösen oder zu erzeugen?
Genau. Also wenn du jetzt nicht so routiniert wärst und sagen würdest, Hilfe, Hilfe, ich habe total Schiss vor dieser Radiosendung und total Stress, dann würde ich nicht sagen, beruhig dich, die werden dir nichts tun. Ich werde sagen, du stellst dich jetzt 10 Minuten hin und schüttelst dich von Kopf bis Fuß. Weil danach der Stress sich im Körper entladen hat. Das ist Körpertherapie.
Von der Prostituierten zur Körpertherapeutin. Danke, Ilan, für deine Offenheit. Und das Buch von ihr, das heißt Lieb und Teuer, was ich im Puff über das Leben gelernt habe, kostet als Printversion 20 Euro, digital etwas günstiger. Und das Interview mit ihr habe ich diese Woche schon aufgezeichnet. Ich danke für euer Interesse. Wie hat es euch gefallen? Kritik, Lob, Themenanregungen jederzeit gerne. Ihr erreicht uns per mail@deutschlandfunknova.de. Danke fürs Lauschen. Ich bin Till Opitz. Bleibt liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.